Liebe Zuschauer, Zuhörer und Leser von Artischock, willkommen zum neuen Artischock über Bergman Island, der neue Film von Mia Hansen-Love, in dem es, worum geht's da? Ja, Bergman Island, das ist fast schon zu eindeutig, aber du weißt mehr.
Also es ist, um mal die Geschichte nur kurz zu skizzieren, es geht um ein Filmemacherpaar, das auf der Suche nach Inspiration für einen neuen Stoff, also die Frau, die auch deutlich jünger ist als der Mann, aber auch deutlich weniger renommiert, wie man im Laufe des Films dann merkt, als Künstlerin. Und beide auch Bergman-Fans, mehr oder weniger zumindest, fahren eben auf diese schwedische Insel Färö. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Die sprechen so komisch auch aus im Film für Färö.
Ja, ich glaube, dass dieses A ist immer so ein bisschen so zwischen A und O. Ja. Auf der auch Bergmans Residenz ist. Also da hat er einen Großteil seines Lebens verbracht und auch viele seiner Filme gedreht, viele seiner Filme natürlich auch entwickelt. Und da ist jetzt so eine Art touristische Industrie entstanden sogar. Also da gehen Leute, die Bergman-Fans sind, gehen nach Faro und da gibt es dann seine Bibliothek, sein Haus, es gibt Ausstellungen und so weiter.
Man und es gibt diesen gelben Bus, Bergman-Safari, der da quer über die Insel zu allen wichtigen, relevanten Orten fährt. Ne?
Genau, also die Insel ist sozusagen für ihre schönen Strände bekannt, Ostseestrände, aber gleichzeitig eben auch vor allen Dingen für diese Bergmann-Tour. Und dieses Ehepaar fährt, wie gesagt, dahin, um auf den Spuren von Bergman zu wandeln, eben auf der Suche nach einem neuen Stoff. Gleichzeitig merkt man auch, dass es zwischen den beiden, was die Verständigung betrifft, nicht mehr so toll läuft. Also da knirscht es schon so ein bisschen, so leichte Zwischentöne stellen sich ein. Und dann erzählt sie, und da wird dann sozusagen eine neue Tür aufgemacht in dem Film, erzählt sie ihm so ungefähr in der Mitte des Films, wie ihr Stoff jetzt gerade aussieht, und dann sieht man das aber auch verfilmt. Ja, also es ist quasi so ein Film im Film, während sie ihm von ihrem Projekt erzählt, sieht man tatsächlich Schauspieler in der Inszenierung.
Mia Wasikowska in der einen Hauptrolle, großartig,
super,
finde ich, fantastisch, meine Güte.
Ja. Wie hat dir der Film gefallen?
Ja.
Oder was gibt es noch, was du irgendwie ergänzen müsstest?
Ja, schön fand ich natürlich auch, dass ihr Schlafzimmer, das Schlafzimmer ist, in dem auch Szenen einer Ehe gedreht wurden. Also das sind so schöne, kleine, symbolische Bonmots, die einfach Spaß machen. Und das finde ich so, das ist natürlich die ganze Zeit im Film. Und gleichzeitig merkt man, weil es ja ein Film im Film ist, dadurch ahnt man natürlich, es sind ja auch immer wieder Künstler, es sind in jedem dieser Filme sind es Kreative, es ist bildungsbürgerlich. Kann man natürlich ahnen, dass das auch, wie eigentlich alle Filme von Mia Hansen-Love, auch sehr wahrscheinlich ein autobiografischer Film ist, was sie auch in Interviews bestätigt, dass also diese Spiegelung im Film, die eine Geschichte spiegelt die andere, auch eine Spiegelung des Lebens der Regisseurin ist, was dann einfach sehr schön ist. Und wir wissen ja auch, dass Mia Hansen-Love mit Oliver Sayas zusammen war, auch ein Kind hat, auch wie im Film, auch etliche Jahrzehnte älter. Also im Grunde genommen ganz ähnliche Beziehungskonstellationen im wirklichen Leben der Regisseurin, wie auch in diesen beiden Geschichten, die sie erzählt. Und das, ja, das hat mir gut gefallen. Also das hat mir, ich bin in so ein, also das war ein Gefühl, das ich glaube ich zuletzt hatte bei den Filmen von Eric Omea oder Tomé. Also ich konnte mich noch an Berlin-Camisso-Platz von Tomé erinnern. Das sind auch diese bildungsbürgerlichen Leute. Auch da ist es ein Paar, er ist älter, sie ist jünger. Da ist es Zischler, glaube ich, noch in dem Film. Und die halt einfach über das Leben reden, über ihre Beziehung, die ein bisschen ein Problem hat, und über Kunst und wie sie sich entfalten. Das ist nicht wirklich relevant, aber auch nicht uninteressant. Also es ist so ein Dahindämmern im Kreativen. Das hat nichts Ekstatisches, jetzt nichts Gewalttätiges. Es ist auch ein Film, finde ich, über Frauen, einfach über starke Frauen. Und da ist sie auch ganz stark bei Tomé. Also finde ich dieses, ja, der ja immer gesagt hat, ich bin auch ein Frauenfilmer, ein Frauenversteher. Und ich meine, bei Love ist es dann halt dann auch als Frau selbstverständlicher. Aber ich finde auch, ihre Frauen sind toll. Also die Vicky Krieps ist die Frau, also die, also man das in seinen Faden kennt,
ihr genau, alter Ego,
ihr alter Ego, ne? Und Mia Wasikowska die vielleicht einige noch aus In Therapie kennen, In Therapy, ist halt ja, in der Rahmenerzählung dann die Hauptperson. Und das ist alles sehr intensiv. Also,
aber wie hat der Film für dich, hat der so auf dich gewirkt, beim ersten Gucken schon?
Oder? Ja, ich habe nur einmal gesehen und ich hab dieses Gefühl gehabt, das ist so ein Gefühl, das habe ich lange nicht mehr gehabt in Filmen. Das ist so 80er, 90er Jahre, dass solche Filme macht man heute nicht mehr, würde ich einfach so sagen. Dass dieses,
das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das ist so ein klassischer, dummes Wort, aber ist ja ein Festivalfilm. Das ist auf jeden Fall ein Film, der entdeckt werden möchte. Ja. Ich habe den Film zweimal gesehen. Nach dem ersten Sehen hat er mich etwas ratlos zurückgelassen. Scheinbar auch viele andere Kritiker, wenn man sich so umhört. Und nach dem zweiten Sehen hat er mich auf einmal ganz tief berührt. Vor allen Dingen diese Binnenerzählung, weil die fand ich wirklich fantastisch gespielt.
Ja,
und die hat mich salopp gesagt abgeholt. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ich glaube, dass der Film auf den ersten Blick sehr einfach wirkt. Ist ja auch so zärtlich und flüchtig alles erzählt. Du bist halt auf dieser Insel und du hast so ein bisschen diese Urlaubserfahrung, die du mit den Figuren machst. Und natürlich hebt es auch Bergman auf ein hohes Podest. Das ist halt ein Film von Bergman-Fans. Das sieht man auch. Das spielt letztendlich dann auch in die Handlung, in der man zuschaut, mit rein. Es ist ein Film, der halt leer wirken kann, sehr schnell leer wirken kann, weil im Grunde genommen nichts passiert. Es ist aber ein Film, der entdeckt werden möchte, auf die Art und Weise, dass man eben selber was reinlegt. So habe ich es empfunden. Ja. Plötzlich hat der Film an ein paar Stellen bei mir andocken können auf eine ganz tiefe Erfahrung oder Erinnerung. Und dann war der Film auf einmal überlebensgroß. Und das ist, glaube ich, eine Art von Kalkül dieser Art des Filmemachens, weil der Film nicht so hammerhart durchdacht ist und auch nicht durchdacht sein will, wie jetzt zum Beispiel ein Film von Denis Villeneuve. Ja? Mhm. Da hast du irgendwie, wenn du ihm mal zuschaust, wie er über seine Arbeit spricht, da ist wirklich in jeder Einstellung sind 5 Sachen irgendwie mitgedacht. Und jede Szene erzählt 2, 3 Sachen.
Aber da hast du auch keine Charaktere, die sich entwickeln in dem Sinne, finde ich, bei Villeneuve. Also da hast du keine Frauen.
Kommt drauf an.
Die, also gerade da würde ich...
Muss man jetzt bei Dune natürlich, da geht es ja um eine Entwicklungsgeschichte.
Ja, ja, ja.
Aber jetzt mal zurück zu dem Film hier. Hier erzählt jede Szene im Prinzip das, was dir klar ist. Also sie erzählt ihrem Partner die Geschichte von ihrem neuen Projekt. Und der bekommt dann Telefonanruf von irgendwelchen Produzenten oder so und lässt sie dann allein zurück und ist mir klar, was mir die Szene erzählt. Ja? Hier sind übrigens die Männerfiguren auch nicht besonders stark, müssen wir auch erwähnen. Ja? Und so geht es in einem fort. Du hast immer wieder Szenen, wo du weißt, okay, das ist drin. Und das Ding ist halt eben, dass paradoxerweise dadurch ganz viele Leerstellen entstehen, in die du mit deinen eigenen Erfahrungen und Emotionen hineinstoßen kannst. Und das ist, glaube ich, ein Film, der ganz krass unterschiedlich auf verschiedenste Leute oder zu ihnen spricht oder sie anspricht.
Weil auch so viele Beziehungsmodelle gezeigt würden zwischen alt, jung, zwischen gleichaltrig. Es wird wirklich so ein Kaleidoskop von verschiedenen Beziehungsmöglichkeiten auch aufgestellt. Und wie du sagst, dadurch entstehen Leerstellen, in die man wahnsinnig viele Identifikationsmöglichkeiten hineinlegen kann.
Ja, der Film hält einen halt nicht auf mit Rätselraten, was ist jetzt echt, was ist nicht echt, was ist irgendwie Realität und Fiktion, wie stehen wir zu dieser Binnenerzählung, die sie hat, und es schwappen ja auch Teile irgendwie der tatsächlichen Handlung auf diese Binnenhandlung
ein.
Und später auch wieder sozusagen zurück, weil sie inszeniert ja dann den Film tatsächlich und dann sieht man, dass sie sich einen Schauspieler ausgesucht hat, der halt derselbe Schauspieler ist, sozusagen ihre Erzählung dann am Ende. Aber das ist für mich kein großes Rätselraten, sondern es ist ja total klar, was da passiert und was da verhandelt wird. Aber dadurch, dass sie eben die Bilder atmen lässt, die Schauspieler atmen lässt und einen nicht erschlägt mit einer Geschichte, die jetzt irgendwie so super toll geschrieben sein will, hast du eben die Möglichkeit, aus dem Film das zu machen, was du machen willst. Ja. Das hast du manchmal im Kino, gerade auch bei Festivals, aber oftmals ja eben nicht. Oftmals ist es ja so, dass du auf dem wilden Ritt von einem Filmemacher dich begibst, wie Last Night of Soho, den wir nächste Woche besprechen werden. Hier ist es was ganz anderes. Und ich fand eben, dass dieser Nukleus des Films so total unspektakulär ist. Im Prinzip ist es ja dieser kreative Prozess und
genau.
diese Partnerschaftssituation, eben gewürzt mit ein bisschen Bergmann-Hommage. Aber da ist, da kommt mehr raus, als sie reingetan hat.
Ja, das stimmt. Will ich auch so unterschreiben. Genau.
Es ist ein, du hast gesagt, bei dir sind im Kino Leute eingeschlafen.
Das kann nein, ich auch verstehen. Ich habe ihn mit meiner Freundin gesehen und nach 10 Minuten ist sie einfach weggesackt und war eingeschlafen. Also es ist, wie du sagst, also, der Film funktioniert bei jedem anders.
Ja, ist doch irgendwie seltsam. Der fühlt sich ein bisschen auch an wie so ein Tagebucheintrag und dieser Film im Film ist so ein bisschen wie so eine filmische Skizze, die da jetzt da rein muss und dann kommt das Ganze ins Kino und ist jetzt der nächste Film von einer bekannten Regisseurin, wo ich jetzt auch nicht weiß, okay, hat sie sich jetzt wirklich weiterentwickelt als Künstlerin? In meinen Augen nicht, aber trotzdem hatte der Film, wie gesagt, den muss man vielleicht mal lassen, den muss man vielleicht auch mal ein zweites Mal anschauen. Mhm. Und auf einmal war ich unglaublich berührt, also von vor allen Dingen eben von dieser Binnengeschichte, was vielleicht auch ja, ein guter Punkt wäre, um massive Kritik anzubringen, weil der Rest des Films berührt mich nicht unbedingt. Ja. Ja, die Geschichte zwischen den beiden, und das ist ja auch nicht Szenen einer Ehe, muss man auch sagen.
Ist es nicht, ne?
Ganz will genau. Es auch nicht sein.
Ganz genau, und das wird ja auch, es taucht ja auch in der Rahmengeschichte auch dieser Bekannte auf, der sagt, ja, scheiß auf Bergmann, was ist Bergmann heute eigentlich noch? Und das finde ich, und das hat mir auch dann auch gefallen. Ich habe mich selbst hinterfragt, was ist eigentlich Bergmann für mich heute noch? Und das, gerade weil der Film ja auch durchs Arbeitszimmer von Bergmann führt, durch die Drehorte, die für seine Filme sich ausgesucht hat und gerade in diesem, wenn dann die Kamera auf seinem Arbeitssessel liegt, auf seinem Arbeitssofa, seine Bibliothek, dann frage ich mich wirklich, also was ist denn Bergmann für mich heute noch? Also was wäre er für dich? Also hast du das auch dich gefragt? Also würdest du die frühen Bergmann-Filme heute noch freiwillig sehen oder hast du eine Sehnsucht danach?
Es ist schwierig. Also ich glaube, dieser Punkt wird in dem Film auch verhandelt. Bergmann wird ja wie so ein Heiliger auf dem Podest gehoben, wenn sie über ihn sprechen und eben auch durch dieses ganze Drumherum, was da ist. Aber dann gibt es eine Stelle, wo sie sagt, dass Bergmann später zumindest nicht religiös war, sondern, obwohl er natürlich tief religiös erzogen worden ist, dass er eher an Geister geglaubt habe als an alles andere. Ja? Mhm. Wo man ja dazu stehen kann, wie man will, ob diese Art von Aberglaube als Aberglaube zu bezeichnen ist und zulässig ist in der Kirche. Und dann hatte ich so einen Eindruck, dass das ein Kommentar ist, den der Film auf die Perspektive, die man zu Bergmann einnimmt, macht. Er ist im Prinzip auch wie so ein Geist. Ja? Mhm. Man verehrt letztendlich einen Geist, den es wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr interessieren würde. Ja. Zumindest das Bild, was man von ihm bekommt über den Film. Also ich finde es auch ein guter Startpunkt, um sich mit Bergmann auseinandersetzen zu wollen, wenn man das noch nicht getan hat. Da werden ein paar Filmtipps auch gegeben. Ja. Und natürlich sieht man das dann in Verbindung mit der Landschaft auch nochmal anders. Also mir hat der Film gefallen. Der war, wie gesagt, nicht ganz leicht jetzt zu besprechen, weil es im Prinzip eigentlich keine Spannung gibt. Keine Spannungsbögen, keine großen Figurenentwicklung, über die man jetzt hier reden könnte, aber da ist was. Ja. Und ich hoffe, wir haben es irgendwie halbwegs erlebbar nachgezeichnet. Also du nimmst den Guten, ja, da musst du
den Guten nehmen. Nehmen wir auch den Guten, dann schüttest du das aus und dann gebe ich dir ein bisschen Gutes. Danke. Und in diesem Sinne